Endlich nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen. Das war damals so mein Gedanke, als ich mit dem Online-Business gestartet bin. Und ich möchte dich mal voll hinter die Kulissen mitnehmen und zum einen die Motivation, warum ich das machen wollte und welche Möglichkeiten ich gesehen habe damals zu skalieren, warum das überhaupt Thema wurde bei mir und dann wie der gesamte Prozess seit 2014 mit der Entscheidung, ein Online-Business zu machen, bis heute 10 Jahre lang ausgesehen hat und wie lange es gedauert hat, bis ich wirklich nicht mehr Zeit gegen Geld eingetauscht habe. Mal so ein Real Behind the Scenes machen wir heute in dieser Folge. Und da möchte ich dich mal mitnehmen in das Jahr 2011. Da habe ich mich nämlich selbstständig gemacht in Neuseeland, habe das Business auch auf Englisch gestartet. Und wollte eigentlich nie selbstständig sein. Das war tatsächlich so, dass ich mein ganzes Leben, seitdem ich 7 Jahre bin, meine Eltern selbstständig waren und selbstständig gearbeitet haben. Wie man das so kennt, ja, so ganz typisch. Sie haben ein Gartengerätegeschäft, haben sie auch immer noch. Mittlerweile nur noch 3 Tage die Woche geöffnet, aber könnten. Also mein Papa ist offiziell seit gestern in Rente, aber das sieht noch lange nicht so aus, als würde er irgendwie mal in Rente gehen. Die können nicht anders. Ich habe immer gesagt, boah, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich bin lieber angestellt, habe meine 40 Stunden und tüdel so vor mich hin. Es hat sich aber ziemlich schnell dann bei mir auch rausgestellt nach meinem Studium. Ich habe ja Tourismus mit Marketing-Schwerpunkt studiert in Heide und in Südafrika. Und ich habe dann eigentlich so richtig fest angestellt, nur in einer Firma in Hamburg gearbeitet, mit Unterbrechung. Ich war irgendwie dann ein Dreivierteljahr, nicht ganz. Und dann bin ich erst mal ein Jahr nach Chile gegangen, dann bin ich da wieder zurück nach Hamburg für ein Jahr und dann bin ich nach Neuseeland gegangen. Also die Firma hat mich mit Kusshand jedes Mal zurückgenommen, weil ich immer also beim ersten Mal vom Praktikum, vom Praktikanten zum Projektleiter mich hochgearbeitet habe. Und dann habe ich ein ganzes Projekt komplett selbst übernommen, ein Online-Projekt. Habe Programmierer geleitet, Praktikanten angeführt, ein Vertriebsteam geleitet innerhalb von kürzester Zeit. Und habe damals schon so Dinge gemacht wie, das ist jetzt 15 Jahre her, ja, da habe ich dann schon so Dinge gemacht wie, meine Praktikanten mussten nach der Arbeit Weiterbildungen sich angucken. Und wir haben dann am nächsten Tag jeder eine Viertelstunde lang uns gegenseitig beigebracht, was da so passiert ist. Und es war sehr online-lastig. Ich bin ja komplett im Marketingstudium überhaupt nicht ins Thema Online-Marketing eingetaucht. Deswegen habe ich alles nach dem Studium aufgesaugt, was in die Richtung ging. Und zu dem Zeitpunkt habe ich eben eine Webseite, einen Online-Shop geführt und wir waren sehr Conversion-optimiert. Das heißt, wir haben geguckt, wie können wir Conversions optimieren? Was können wir mit Farben machen? Was können wir mit anderen Texten machen, mit anderem Design? Und da habe ich noch Bücher zu dem Thema gelesen. 2008, 9 und so. Das war noch eine bisschen andere Zeit als heute tatsächlich. Und habe aber schon gemerkt, okay, also eigentlich bist du ja wie selbstständig. Ja, also arbeitest eh mehr, als du solltest, hast totales Pflichtbewusstsein dem Projekt gegenüber. Und so war das dann in Neuseeland quasi irgendwie so ein No-Brainer. Da war einfach klar für uns, wir wollten 3 Jahre bleiben. Ich bin mit meinem Ex-Mann damals dorthin gegangen. Und er hat dann einen Job als Zahntechniker gefunden. Wir haben auch ein bisschen Kiwi-Pruning gemacht und Kiwi-Packing, wie das so die Backpacker machen, um parallel bei jeder Zahntechnikerpraxis, bei jedem Labor einmal Halt zu machen. Sind einmal erstmal die Südinsel abgeklappert und dann die Nordinsel abgeklappert und haben Initiativbewerbungen abgegeben und so ein bisschen uns 2 Monate lang mit Minijobs über Wasser gehalten. Und als er dann seinen Job gefunden hatte in Nelson auf der Südinsel im Norden, habe ich auch angefangen zu suchen. Habe erst angefangen quasi zu jobben in so einer Zeitarbeitsfirma, wo ich dann jeden Tag teilweise, aber auch jede Woche einen anderen Job hatte. Das, glaube ich, ging 2 oder 3 Wochen, bis ich dann mich tatsächlich selbstständig gemacht habe. Aber genau 3 Wochen habe ich das gemacht. Eine Woche davon habe ich im Krankenhaus als Tellerwäscherin gearbeitet. Also ich kann so diese typische Story von der Tellerwäscherin zur Millionärin einmal erzählen. Ganz witzig eigentlich. Aber da habe ich auch geputzt. Ich habe auch gekellnert in einem sehr schicken Fischrestaurant, wo ich, ich habe auch früher schon viel gekellnert in der Schweiz während des Studiums, um mir so ein bisschen mein Taschengeld zu verdienen quasi. Und habe in diesem Restaurant in Neuseeland immer geheult. Ich musste jeden Tag die Karte neu lernen. Es waren immer 20 Gerichte, jeden Tag eine andere Karte, je nachdem, welche Fische gerade irgendwie. Und dann musste man halt auch wirklich wie in so einem Sternrestaurant dem Kunden nochmal alle Zutaten des Gerichtes nochmal vorlesen oder auswendig quasi vorsagen. Ich fand das super anstrengend, erstmal körperlich, dann aber auch seelisch da so mitzukommen und habe mir dann echt gedacht, boah krass, ey, das ist der Grund, warum ich jetzt relativ viel Trinkgeld gebe, wenn ich irgendwo im Restaurant bin, weil ich einfach weiß, was das für ein harter Job ist, wenn man es richtig gut machen will. Und da habe ich dann durch dieses Jobben gemerkt, boah krass, ey, ich kann Marketing so gut, warum finde ich nicht im Marketing auch was? Und ich habe dann als Praktikum, ja, da hat einem Offline-Marketing-Manager quasi gefragt, hey, kann ich einfach Praktikum bei dir machen? Ich will auch kein Geld haben. Ich will einfach nur mal ein bisschen mitlaufen, gucken, was hier so gebraucht wird. Und dann bin ich 2 Tage lang mit dem mitgelaufen zu den Kundenterminen, wo es dann so um Radiowerbung ging, Zeitungswerbung und so weiter. Das war ganz witzig, weil die Kunden dann immer so gefragt haben, was macht denn die Katrin? Ja, ich mache Online-Marketing. Und das gesamte Gespräch dann 1 Stunde lang immer nur noch mit mir geführt wurde zum Thema Online-Marketing, wo wir bräuchten eine neue Webseite, wir bräuchten neues E-Mail-Marketing, Social Media ist auch nicht vorhanden, da brauchen wir mehr Follower oder so. Und Chris, der eigentliche Marketing-Manager, da irgendwie total baff, dann direkt gesagt hat, du Katrin, Nachfrage ist da, lass uns mal eine Firma aufmachen. Dann hat er die Firma, ich durfte es legalerweise nicht, ja, er hat die Firma aufgemacht, ich wurde ein Web-Angel, so haben wir uns genannt. Er hat die Firma aufgemacht, hat mich da quasi dann angestellt als Backpacker und ich habe das Ganze alleine geleitet, bin zu 2 oder 3 Netzwerkveranstaltungen gegangen innerhalb von Nelson, da war einfach eine Riesennachfrage, ich war direkt ausgebucht. Und so ging das dann einfach das gesamte Jahr weiter. Wir sind dann 1 Jahr dort gewesen und ich hatte immer ausgebuchte Bücher, bin dann auch zurück in Deutschland mit den Kunden, habe ich weitergemacht. Also relativ easy, da entsprechend Geld zu verdienen. Und ich habe das damals verglichen mit, okay, ich bin jetzt Backpacker. Ich würde als Kiwi-Pruning würde ich $15 die Stunde verdienen. Hier verdiene ich jetzt angestellt $25. Das war nicht viel. Aber mehr als genug, als ich brauchte. Ja, wir hatten ein Auto gekauft, wir brauchten nicht viel. Wir sind jedes Wochenende in den Bergen wandern gewesen. Und da kauft man sich einmalig einen Hut Pass. Der gilt dann 1 Jahr, kostet $150 damals ungefähr. Das ist, wie gesagt, schon eine Weile her. Und dann kann man umsonst in allen Hütten übernachten. Das heißt, wir hatten noch keine Unterkunftskosten oder irgendwas. Ich brauchte nicht viel. Und mit diesem Mindset aber, und das ist das Problem, das sehe ich bei vielen anderen, die einen Konzernjob gemacht haben, wo sie dann viel Geld auch verdient haben, ja, wo sie quasi dann auch ein anderes Ziel haben, wenn es darum geht, Umsatz zu machen als Selbstständiger. Und ich war damals ja auch noch nicht so alt, ja, 2012, wie gesagt, in Deutschland zurück gewesen und das Business gestartet. Und dann habe ich erstmal keinen Plan gehabt. Und es war nicht so leicht, wie das in Neuseeland war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, holst du dir einen Gründerzuschuss? Ich bin zur IHK, habe einen Existenzgründerkurs mitgemacht, versucht, Netzwerkveranstaltungen zu besuchen. Es war so zäh. Du kannst dir vorstellen, hier Mecklenburg-Vorpommern, ja, so zäh, Kunden zu gewinnen. Und großer, großer Fehler in diesem Existenzgründerkurs, der IHK haben wir ausgerechnet, was wir pro Stunde verdienen sollten. Und keine Ahnung, was ich da für eine Rechnung gemacht habe. Jedenfalls habe ich ausgerechnet, ich muss für meine Dienstleistung für Webseitenerstellung und Co. 35 € die Stunde veranschlagen. Und ich kam von $25 die Stunde, fand das also schon relativ viel, ja, wenn man als Angestellter um die 15 Euro oder was verdient hat. Da habe ich auch als Projektleiter, wurde ich ziemlich ausgenutzt in Hamburg. Da haben wir nicht viel verdient und hatten zwei komische Verträge, damit wir ja keine Sozialabgaben machen mussten. Also alles ein bisschen sketchy. Ich war es also gar nicht gewöhnt, viel Geld zu verdienen, viel Geld zu haben. Und habe dementsprechend viele Fehler gemacht am Anfang. Und kannst du dir vorstellen, 2012, 2013, 2014 sogar noch, habe ich so viel verdient, beziehungsweise so wenig verdient mit meinen 35 Euro die Stunde, dass ich nicht mal Steuern zahlen musste. Also weniger als 10.000 Euro Gewinn am Ende des Jahres. Und das ist natürlich absolut tödlich, ja, unter Mindestlohn, wenn man es mal ausrechnen würde. Und ich habe mir den Arsch aufgerissen. Was ich nämlich bei der Berechnung meines Stundenlohns nicht beachtet habe, ist, dass ich nicht 40 Stunden in der Woche bezahlt werde. Dass ich eben nur 15, maximal 20 Stunden die Woche bezahlt werde. Der Rest muss in Marketing gehen. Mein Zeitinvest, um neue Kunden zu gewinnen, mein Zeitinvest, um neue Dinge zu lernen, mein Zeitinvest, um von A nach B zu reisen und so weiter. Da waren so viele andere Faktoren, Steuererklärung machen, Buchhaltung machen und so weiter, die ich einfach bei der Berechnung nicht mit einberechnet habe. Und das hat mir das Genick gebrochen. Und ich war wirklich, 2013 habe ich schon drüber nachgedacht, lasse ich mich nochmal anstellen. Hier sind coole Agenturen in Schwerin. Dann bin ich angestellt und mache einfach, wir waren in der Babyplanung, ja, mache einfach ein Jahr blau, wenn ich schwanger bin, Baby da ist, oh cool, Elternzeit, wäre ja auch nicht schlecht. Als Selbstständige kann ich das nicht tun. Und dann war es tatsächlich soweit. Ich war schwanger, ja, Februar 2014, wusste, okay, ich bin schwanger. Ich könnte mich jetzt anstellen lassen und unfair sein und dem Arbeitgeber nicht sagen, dass ich schwanger bin. Ja. Oder ich ändere was. Es muss sich was verändern. Ich kann so nicht weitermachen. Ich arbeite 40 Stunden Minimum bis zu 60 Stunden die Woche. Habe auch am Wochenende gearbeitet, abends gearbeitet. Ja, also war halt einfach an meinen Schreibtisch geklebt. Und viel zu wenig Umsatz. Ich hatte schon leicht meine Preise erhoben, aber trotzdem so massiv skalieren konnte man dann auch nicht. War bei 65 Euro die Stunde dann zuletzt. Nichtsdestotrotz hat mir das nicht sehr viel mehr Umsatz gebracht, weil dadurch natürlich auch Kunden wieder weggefallen sind, die gesagt haben, das bin ich nicht bereit zu bezahlen. Und das war hier sehr, sehr, sehr zäh in Mecklenburg. Generell Neukundengewinnung sowieso auch. Und deswegen war dann meine Überlegung, ich muss anders skalieren. Ich habe drei Möglichkeiten. Punkt Nummer eins, ich werde richtig gut in einer Sache und nehme dann dafür sehr viel mehr Geld als Dienstleister. Ich war so ein bisschen Mädchen für alles. Ja? Ich habe Webseiten erstellt, E-Mail-Marketing, Social Media, alle Kanäle inklusive Google Plus damals noch, Twitter, Facebook und so weiter. Ich habe alle Kanäle betreut, aufgesetzt, langfristig betreut oder eben auch nicht, manchmal nur kurzfristig. Habe die Webseite erstellt, habe sie SEO optimiert. Ich konnte alles, aber eben nur so ein bisschen. Ja, ich konnte nicht so richtig gut. Und auch Webseiten erstellen, ja, war ich wirklich nicht gut drin. Ja, also das habe ich mit dem Baukastensystem am Anfang gemacht, dann mit WordPress irgendwann. Dann habe ich irgendwann meinen ersten WooCommerce-Shop eingerichtet. Sah auch super schick aus, aber meine Güte, beim ersten Mal, ich habe so viele Lehrstunden reingesteckt, weil ich so viel lernen musste. Und das ist einfach genau dieser Punkt, wo wir dann häufig stehen, was können wir jetzt tun? Okay, spezialisieren. Das war mal ein Schritt. Diese Spezialisierung war für mich klar. Ich muss mich auf ein Thema konzentrieren, weil nur so kann ich die Preise anheben und richtig gut werden in diesem einen Thema. Und ich habe halt eine ganze Weile auch überlegt, welches Thema wird es denn? Und habe mich damals dann für organisches Facebook-Marketing entschieden. Also alles, was man machen kann auf Facebook, um sichtbar zu werden ohne Werbeanzeigen. Das war mein Thema. 2014 habe ich mich genau darauf spezialisiert. Und warum habe ich dieses Thema genommen? Zum einen, weil es mir Spaß gemacht hat. Zum anderen aber auch, und das ist noch beinahe wichtiger, weil ich gemerkt habe, da ist eine Riesennachfrage. Ich habe ja schon jahrelang gebloggt, Facebook gepostet, Twitter und Co. Ich habe auf allen Kanälen, ja, auf Englisch und auf Deutsch gepostet. Das heißt, ich habe das Ganze auch noch zweisprachig gemacht, weil ich auf Englisch gestartet bin. Und habe dann gemerkt, okay, immer wenn ich, also es war dann so das Typische, ne? Viel Zeit verbringt man ja dann nicht damit. Das heißt, ich hatte bei Facebook meine 250 Follower, das waren meine Kunden, ein paar Freunde und sonst eigentlich niemand. Ja, ich habe da regelmäßig gepostet und habe mich immer gefreut über jedes einzelne Like. Wenn ich mal 10 Likes bekommen habe, dann war das schon mega, mega gut. Das ist so ganz, ganz häufig, dass die Social Media Manager ja selber gar nicht so viel Reichweite haben, weil sie eben viel mehr Zeit mit den Kunden verbringen als mit ihrem eigenen Account, was damals bei mir eben auch der Fall war. Das heißt, ich hatte nicht viele Follower, ich habe ganz wenig Reaktionen gehabt und ich habe fleißig Newsletter geschrieben an 30 Leute auf meiner englischen E-Mail-Liste. Ich habe einfach gemacht, ganz fleißig, aber es war nicht sehr zielgerichtet. Und ich habe nur gemerkt, durch dieses Machen in der Recherche, okay, immer wenn ich was zu Facebook geschrieben habe, dann reagieren die meisten. Wenn ich was zu Suchmaschinenoptimierung, das war auch so ein Thema, was ich total gerne mochte, geschrieben habe, das mochte ich zwar total gerne, das war meine zweite Alternative als Thema, aber da haben einfach so wenig Leute drauf reagiert. Das hat die nicht so interessiert in dem Moment. Dann habe ich einfach gemerkt, okay, ich nehme jetzt Facebook, weil da ist die Nachfrage da. Da scheinen Reaktionen zu sein, das scheint interessant zu sein. Und es macht mir selber auch total viel Spaß. Das heißt, Positionierung auf ein Thema. Das mal das eine, um dann dadurch auch teurer zu werden, ganz klar. Und dann bin ich erstmal zweigleisig gefahren. Ich war ja schwanger, im Oktober kam dann Ronja. Ich habe eine Hausgeburt gehabt, beide Kinder waren Hausgeburten. Und bei Ronja, die kam nachmittags um kurz nach 4 und ich hatte schon einige Stunden später den Laptop wieder auf dem Schoß, beziehungsweise auch das Handy in der Hand. Habe nicht wirklich gearbeitet, ich hatte schon so ein paar Wochen, wo ich mich ein bisschen rausgezogen habe, aber ich war ja noch Dienstleister, ich musste die Accounts betreuen, ich hatte das alles gut vorgeplant, aber es war auch nicht schlimm für mich, ich habe das sehr gerne gemacht, ja, ich habe meine Arbeit geliebt. Das heißt, ein Jahr lang vollen Fokus auf die Dienstleistung weiterhin, das war 2015, wo ich meine Kunden weiter betreut habe, zweigleisig gefahren bin. Ich kenne das, viele von meinen Kunden sind zweigleisig, weil sie noch angestellt sind zum Beispiel. Kenne ich also auch sehr gut. Ich war natürlich ein bisschen flexibler, weil nicht angestellt, aber nichtsdestotrotz eben auch ein hoher Zeitaufwand. Ich habe 40 Stunden für mein aktuelles Business gearbeitet und dann nochmal 10 bis 20 Stunden zusätzlich für das neue Business, was ich mir aufbauen wollte. Da kommen wir gleich noch zu, wie ich skalieren wollte. Und dieses zweigleisig Fahren war sehr, sehr anstrengend. Mit einem Baby parallel noch, könnt ihr euch vorstellen. Das hat nur funktioniert, so wie es war, weil ich im Haus meiner Eltern gewohnt habe mit meinem Ex-Mann damals. Und der hat bei meinen Eltern mitgeholfen im Ladengeschäft und die haben dann immer auf die kleine Ronja aufgepasst. Die saß dann immer da unten im Büro und hat sich gefreut, dass andauernd Leute rein und raus kamen. Hatte also gut zu tun und alle 3 Stunden bin ich zum Stillen gegangen oder sie hat bei mir unten am Schreibtisch gelegen. Ich hatte ganz viel Glück, sehr entspannte Kinder gehabt zu haben. Also Ronja ist mit 1,5 auch erst gelaufen. Die hat das geliebt, einfach nur auf dem Rücken, auf dem Boden zu liegen und irgendwas zu spielen in der Hand zu haben. Die musste nicht umhergetragen werden oder irgendwas. Hat draußen im Schnee im Kinderwagen geschlafen, also sehr entspannte Kinder. Muss man auch dazu sagen, das kann ja auch nicht jeder so. Was ich aber gemacht habe in dem Jahr, diese 10, 15 Stunden, die ich rein investiert habe in mein neues Business, habe ich in Sichtbarkeit gesteckt. Das heißt, ich hatte den Fokus auf Reichweite und habe nichts verkauft. Das heißt, ich habe nur meine Dienstleistung weitergemacht, habe leicht meine Preise erhöht und habe mir vorgenommen, okay, bis Ende 2015 werde ich alle Kunden quasi kündigen, habe denen das rechtzeitig mindestens ein halbes Jahr vorher gesagt und für sie eine Alternative gesucht. Also ich habe jemanden gesucht, der sie übernehmen kann und habe entsprechend ganz transparent kommuniziert, bis Ende 2015 helfe ich euch noch und dann höre ich komplett auf mit der Dienstleistung. Das war sehr, sehr hilfreich. Dadurch habe ich einen klaren Cut gehabt. Im Januar 2016 ist Ronja dann in die Krippe gekommen und ich habe meinen ersten Launch gemacht. also meinen allerersten Online-Kurs verkauft. Das war meine Art der Skalierung. Ich habe mir gedacht, okay, ich kann jetzt massiv die Preise erhöhen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, ich könnte sagen, ich bleibe eine One-Woman-Show, erhöhe massiv die Preise, werde damit einfach Expertin für, sagen wir mal, Landingpages und baue nur noch Landingpages für 5.000 Euro, die richtig geil konvertieren, wo der ganze Funnel dahinter super gut stimmt. Ja, ich kenne genug Leute, die das mit Kusshand sofort nehmen würden. Wenn man da einen guten Prozess hat, kriegt man das auch schnell eingerichtet. Wäre eine Möglichkeit gewesen, zwei so eine Landingpages im Monat gebaut, passt. Hätte völlig ausgereicht für mich alleine. Es wäre eine Möglichkeit gewesen. Möglichkeit Nummer zwei wäre gewesen, eine Agentur zu machen. Und zwar mit mehreren Mitarbeitern, die das dann für mich machen, die günstiger sind, damit ich am Ende entsprechend die Differenz abbekomme. Und da habe ich aber sofort gesagt, um Gottes Willen, auf keinen Fall möchte ich eine Agentur aufmachen und mit anderen Teammitgliedern hier etwas aufbauen, das ist ja dann richtig kompliziert. Du musst ja dann auch immer wieder an neue Kunden kommen. Schwerin, wie gesagt, ich hatte keine Lust mehr auf Schweriner Kunden, ganz ehrlich. Mecklenburger Kunden sind sehr anstrengend, wollen nicht viel bezahlen, sind sehr knauserig, sehr, sehr pauschalisiert. Ja, das wäre in Hamburg sicherlich ein bisschen anders geworden. Aber ich habe keine Lust drauf. Ich habe mir gesagt, wie kann ich es denn schaffen, dass ich weltweit Kunden haben könnte, sagen wir zumindest mal deutschlandweit. Und Online-Kurse war the way to go. Deswegen Online-Kurse, so kann ich, während ich etwas mache, in einer Stunde gleich 15 Leuten, 100 Leuten, vielleicht sogar 1000 Leuten zeigen, was ich drauf habe. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Und da bin ich erst so richtig erfolgreich geworden mit diesem Fokus, weil ich Facebook-Marketing als Expertin mich schon etabliert habe, 2015 ganz viel Reichweite aufgebaut habe, war der erste Online-Kurs direkt ausverkauft. Und genau so soll das eben sein. Ich habe nur definitiv immer noch Zeit gegen Geld ausgetauscht, was unheimlich anstrengend war. Wir haben in der ersten Challenge hatte ich 1900 Anmeldungen, 1600, die dann in der Facebook-Gruppe waren. Ich habe alle Fragen beantwortet. Ich habe nonstop gearbeitet, von frühmorgens bis spätabends. Ich bin vom Handy gar nicht mehr weggekommen. Ja, definitiv noch nicht weg von Zeit gegen Geld einzutauschen. Ich war noch voll im Hamsterrad, im Online-Hamsterrad. Das hat sich erst so ein bisschen geändert, als ich dann im März Anneliese in mein Team geholt habe. Anneliese ist eine Freelancerin. Die allererste, die ich damals eingestellt habe, die über eine Empfehlung zu mir gekommen ist. Sie sitzt in Rumänien, was auch ganz spannend ist, und hat mir halt alles abgenommen, was so Fleißarbeit ist. Videos hochladen, Zeitstempel erstellen, irgendwelche E-Mails beantworten, die halt, ich habe mein Passwort vergessen und so weiter waren, ja. Das war meine erste Entlastung und die liebe Anneliese ist auch noch immer in meinem Team, was ich total schön finde. Und den Fehler, den ich damals gemacht habe, ist, sehr wenige Prozesse zu dokumentieren. Wenn Anneliese eine Frage hatte, habe ich immer ein kurzes Loom-Video gemacht, habe ihr das rübergeschickt. Und mit dem Loom-Video ist sie dann klargekommen und konnte sich das entsprechend angucken. Aber hat dann vielleicht ein halbes Jahr später nochmal gefragt, wie das geht, weil wir es nirgends irgendwie festgehalten haben. Wir haben so ein bisschen in den Tag hinein das Projektmanagement gemacht, kann man sagen. Und das haben wir jetzt massiv geändert. Ja, wir hatten damals Trello, jeder hatte sein Board. Und wenn ich eine Aufgabe für Anneliese hatte, habe ich das in ihr Board reingeschrieben. Ich hatte mein Board, sie hat das bei mir reingeschrieben, wenn ich was zu tun hatte. Das war schon ganz witzig, wie wir das damals gemacht haben. Da hat sich viel verändert seitdem. Und es kam dann auch 2016 noch Heike in mein Team, die dann 2019 sogar bei mir festangestellt war. Meine erste Festangestellte und da war dann auch ein rasantes Wachstum. Ich glaube, so im Vergleich mal 2016 habe ich in dem Jahr, in dem ersten Online-Business-Jahr so um die 64.000 Euro, glaube ich, gemacht. Sieht man in Digistore noch ganz gut. 2019 war ich dann bei um die 700.000, 800.000 Euro, glaube ich. Ich glaube, 2020 haben wir die erste Million geknackt und da, also erste Festangestellte bei 700.000, 800.000 Euro Umsatz, das war mit Heike damals und die war sowas wie eine Projektleiterin. Das heißt, sie hat viel übernommen, das was Projektmanagement ist um mich entsprechend zu entlasten. Und wir sind dann ziemlich schnell gewachsen. Wir haben insbesondere 2021, auch durch die Corona-Zeit, hatten wir natürlich eine riesen Nachfrage zu unseren Online-Business-Aufbau-Themen und sind ganz schnell gewachsen mit dem Team. Und da war dann wieder eine große Überforderung da. Das Team war überfordert. Ich war immer noch so eine Art Flaschenhals. Vieles über mich gelaufen, musste abgesegnet werden. Lag vor allen Dingen auch daran, dass ich nicht das volle Vertrauen in alle Teammitglieder hatte, weil ich einfach gemerkt habe, dass sie anders arbeiten und wir keinen Nenner gefunden haben. Ich habe kein Vertrauen haben können, dass sie es gut machen. Es ist kein Problem, etwas anders zu machen aus meiner Sicht, aber ich fand, sie haben es nicht so gemacht, wie es für meine Werte richtig gewesen wäre. Nicht alle natürlich, aber es war eben ein Großteil im Team, das hat nicht gematcht und ich habe viel zu lange an diesen Teammitgliedern dann auch festgehalten. Also großes Learning für mich, ja, relativ früh aufs Bauchgefühl hören, um nicht wieder in dieser Überforderung zu hängen. 2022 hatte ich dann so eine Zwangspause im Sommer, weil die Trennung von meinem mittlerweile Ex-Mann und mir gewesen ist und ich von heute auf morgen einfach gar nicht mehr arbeiten konnte. Ich wurde auch an dem Tag, als wir uns getrennt haben, direkt hatte ich Corona auch noch dazu. Hatte also hier zwei Kinder heulen zu Hause und dann war ich 2 Monate komplett ausgenockt. Ich konnte nicht arbeiten, musste mich auch erstmal fangen. War eine sehr, sehr schwierige Phase für mich, hat mir aber gezeigt, diese Zwangspause, krass, das Team wuppt das hier schon, das läuft auch ohne mich. Ich muss da nicht alles mitmachen. Die schaffen das, also das gesamte Business läuft 2 Monate auch komplett ohne mich. Und dann haben wir noch einiges verändert. Wir haben neu strukturiert, einige Kündigungen tatsächlich, haben vor allen Dingen aber auch eine krasse Entlastung reingebracht durch Anne als Geschäftsleitung. Das sollte sie schon lange, lange sein, hat aber nie den Freiraum gehabt. Das ist so 2023 erst so richtig losgegangen, dass sie auch nicht Marketing machen muss, sondern sich voll auf diese Geschäftsleitungsrolle konzentrieren kann, wo sie sich vor allen Dingen darum kümmert, dass es dem Team gut geht. Also HR, die Buchhaltung im Blick hat, Controlling mitmacht und alles im Business auf Kurs hält. Ja? Rudern wir alle in die gleiche Richtung. Das macht Anne und das ist totale Entlastung, weil ich das jetzt nicht mehr machen brauche. Und dann eben als Projektleitung hier alles im Blick behalten. Das ist einfach Gold wert und nimmt mich als Flaschenhals raus. Und wir haben Bea, die ihr jetzt ja auch im Sommer im Podcast hier beide gehört habt. Bea ist für die Produkte und fürs Marketing zuständig und hat dann wieder Mitarbeiter unter sich, die sie dabei unterstützen. Und wir haben 2023 da viele Freelancer ins Team geholt. Das Problem dabei war, das gebe ich jetzt hier mal mit, vielleicht damit du den Fehler nicht unbedingt machst, wir haben einen großen Kostenapparat. Also von den Kosten her sind wir bei etwa 100.000 Euro im Monat an Kosten. Ein Großteil davon, ich glaube um die 60.000 bis 70.000, je nachdem, ob gerade Launch ist oder nicht, ist Teamkosten. Also tatsächlich auch das Gehalt. Ja, und das war noch größer letztes Jahr tatsächlich, weil wir viele Retainer gemacht haben. Das heißt feste Retainer und das soll natürlich auch eine Sicherheit reingeben. Wir hatten zum Beispiel eine HR-Managerin, die hat, ich glaube, weiß ich nicht, 600 oder 1000 Euro im Monat bekommen, dass sie sich für alles, um alles kümmert, was HR ist und Personal. Wir hatten eine, die Buchhaltung gemacht hat, die hat auch ungefähr so viel bekommen. Wir hatten eine Technikfee, die hat jeden Monat 4.000 Euro bekommen. Und das ist total super gewesen, weil die planen können, wir planen können. Aber es gab dann einfach auch Monate, wo die gar nichts zu tun hatten. Dann gab es wieder andere Monate, wo viel zu tun war. Aber am Ende kommt man tatsächlich, hat man mehr Sicherheit als Unternehmer, wenn man auf Stundenbasis erst einmal geht, um hier entsprechend auch sagen zu können, du, ich brauche dich jetzt mal 2 Monate weniger oder gar nicht. Und dann vielleicht wieder, weil ein großer Kostenapparat ja auch immer viel Druck bedeutet. Wir sind jetzt 2024 wieder ein kleines, feines Team, 6 Festangestellte mit mir. Ich bin ja auch angestellt, wir haben eine GmbH, wir haben eine Holding, ganze Konstrukt und wir haben noch 3 Freelancer, unter anderem Anneliese, Sebastian ist auch dabei seit 2019 und wir haben unsere Technikfee Manuela noch als Freelancerin. Und einige Freie, die wir so dazu holen, die jetzt nicht zum Core-Team gehören, die ich jetzt nicht mit dazu zähle. Und der wichtigste Part, ja, ist zum einen, dass dieses Team jetzt volles Vertrauen von meiner Seite hat. Das heißt, ich bin nicht mehr der Flaschenhals. Wir haben noch zwei Teammitglieder, die gerade so ein bisschen eingearbeitet werden, festangestellt, neu dazugekommen sind. Wenn ihr die Sommerfolgen gehört habt, dann wisst ihr das, Svenja und Marco. Da müssen wir jetzt so ein paar Sachen immer noch mal klären und auch sie mitnehmen in unsere Prozesse. Das ist ganz klar. Sowas dauert einfach einige Monate. Aber es ist einfach ein extrem hohes Level bei jedem Mitarbeiter. Ich bin super zufrieden, wie die das machen. Und da kommt dann auch dieses Vertrauen, dass ich als CEO loslassen kann. Beziehungsweise als Gründer. Ich würde mich jetzt Gründer nennen. Ich bin gar nicht mehr so Geschäftsleitung. Das macht ja Anne. Aber ich kann loslassen. Ich kann sie machen lassen. Ich bin im Vertrauen. Sie machen es vielleicht nicht so wie ich, aber sie machen es gut. Und das werden sie lernen. Wenn sie jetzt einen Fehler machen, werden sie lernen daraus und es dann vielleicht auch irgendwann wieder besser machen. Ich habe meinen Fokus schon seit einigen Jahren darauf, in meiner Genius Zone zu arbeiten. Also das, was ich wirklich gut kann. Das ist zum Beispiel Netzwerken. Das ist zum Beispiel Kundensupport. Das liebe ich, ja. Deswegen Q&As zu machen mit den Kunden, in den Facebook-Gruppen immer wieder reinzuschauen. Aber eben auch Content erstellen mit Vorlagen. Und das ist ein wichtiger Part, denn ich musste auch erstmal lernen, was mir nicht so gut tut, wo ich auch einfach nicht richtig gut drin bin, ist so Skripte erstellen zum Beispiel für meine Kurse, für die Podcasts, für alle Videos, die ich erstellen muss, aber auch sowas wie Präsentationen, Vorträge, Webinare, ich brauche da unheimlich viel Zeit für. Ich mache es auch gerne, aber ich prokrastiniere massiv an solchen Themen. Und habe viel zu viel Zeit immer für neue Videos gebraucht und habe jetzt da eine mega Lösung gefunden, dass das Team für mich die Skripte schreibt. Das machen Marco und Bea. Und ich dann quasi mehr oder weniger mit den Stichpunkten sabbeln kann. Ja? Mir fällt da ja auch immer wieder was ein. Ich habe hier zu dieser Podcast-Folge 15 Stichpunkte. Und ich wollte auch gar nicht so lange erzählen. Jetzt sind es über 30 Minuten geworden. Aber ist ein wichtiges Thema, weil der Prozess ein großer ist. Und es ist tatsächlich so, dass mir jetzt im März dieses Jahr richtig langweilig war, weil ich so wenig zu tun hatte, weil das Team alles macht, weil wir auch ganz, ganz wenige Meetings mittlerweile noch haben. Wir hatten früher immer jede Woche ein Marketing-Meeting, jede Woche wegen dem Leadership-Team nochmal treffen und einmal im Monat Buchhaltung gucken und so weiter und so fort. Das machen wir alles nicht mehr. Wir haben ein Meeting Anfang der Woche. Ich habe ein Meeting in der Woche mit meiner Assistentin, um zu gucken, was da alles anfällt, was sie noch machen muss. Alles andere läuft über Slack. Und so nach dem Motto, wir brauchen jetzt ein Meeting, lass uns kurz zusammensetzen. Also eher spontane Sachen, nicht geplante Sachen, sodass mein Kalender leerer wurde. Und wie gesagt, ich war aus dem Hamsterrad so richtig tatsächlich erst jetzt, sag ich mal, seit letztem Jahr bin ich da so richtig raus, seitdem ich auch das Team so habe, wie es jetzt ist. Und seitdem ich in meiner Genius Zone arbeiten kann, erkannt habe, was nicht meine Stärken sind und wie ich die abgeben kann. Und vor allen Dingen da ins Vertrauen auch gehen kann, dass das Team das gut übernimmt und mich auf meine Stärken konzentrieren kann. Gut, und jetzt bin ich wieder so ein bisschen in der Zeit gegen Geld falle, weil ich ein Buch schreibe. Und das lässt mich nicht los. Seit März, April schreibe ich an dem Buch. Und das ist natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Es ist schwer, dann so ganz abschalten zu können, auch wenn ich nicht jeden Tag schreibe, was wahrscheinlich ganz gut wäre, wenn ich das tun würde. Das Buch kommt im Dezember raus, dauert also noch ein bisschen. Aber das ist so ein bisschen der Prozess, weil im Business selber habe ich gar nicht mehr so viel zu tun. Das ist sehr überschaubar und deswegen super spannend, euch da mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen mitzunehmen.